Ja, zunächst freue ich mich über die Muttertagsausflügler, die es geschafft haben, bis hier nach Bleibenstadt zu kommen. Und ich hoffe, dass wir von daher auch so ein bisschen Bereicherung erleben, dass wir nicht so ganz alleine sind. Ich denke, es ist so fast halb und halb schon hier, die Besucher und die Einheimischen. Aber wie dem auch sei, ich hoffe und wünsche, dass wir alle so miteinander heute Nachmittag ein Stückchen gestärkt werden und Freude haben an Gott und seinem Wort. Nun, ich habe lange hin und her überlegt, als ich so mich vorbereitet habe und darüber gebetet habe, was ist denn eigentlich mal so dran, auch hier für Bleibenstadt. Ich weiß zwar nicht eure Situation im Einzelnen und natürlich begegnet man sich so ein paar Mal im Jahr und man telefoniert auch mal so miteinander, aber naja, wie sieht's denn so aus in den Familien, in den Ehen oder so in eurem Kreis hier oder in der Gemeinde? Und naja, manchmal, dann könnte es so sein, dass einer vielleicht sagt, es ist alles so dunkel. Es ist alles so dunkel. Und das ist eigentlich auch das Thema heute Nachmittag. Einfach, dass man so durch Anfechtungen hindurchgeht und man sagt, Mensch, ich weiß überhaupt keinen Ausweg mehr. Ich hänge da so drin, ich bin einfach am Ende. Und deshalb möchte ich so wenigstens drei Bibelstellen so als Hintergrund nehmen und aufgrund dieser Bibelstellen dann das ein oder andere sagen. Der Ausgangspunkt ist Psalm 42. Psalm 42 und dann schauen wir mal nach Jakobus 1 und auch nach Hebräer 12. Aber wir haben eben gelesen aus der Offenbarung, hier in Kapitel 12 wird da etwas berichtet von einem großen Kampf. Und ich glaube, wir müssen eins immer wieder neu so im Hintergrund sehen, das, was sich so sichtbar auf unserer Ebene in der Horizontalen abspielt, also das, was wir so miterleben und sehen und so, ist eigentlich nur ein Spiegelbild dessen, was in der himmlischen Welt auch abläuft. Von daher, wenn wir so unter Druck geraten, wenn wir den Eindruck haben, es ist wirklich nur noch dunkel, dann müssen wir vielleicht lernen, so den Blick mal so nach oben zu richten. Was spielt sich denn eigentlich dort ab? Und da sehen und erleben wir, wie wir eben gehört haben in Offenbarung 12, dass da ein Riesenkampf ist, nämlich dass die auf der einen Seite die Engel Gottes in dem Auftrag Gottes kämpfen gegen Satan und seine ehemaligen Engel, sprich also die Dämonen, und dass da ganz schön durcheinander ging da oben. Und was passiert? Das ist schön und deshalb sollten wir da hinschauen, dass Satan und seine ehemaligen Dämonen in der himmlischen Welt nicht mehr gefunden wurden. Das ist ganz wichtig zu wissen. Andererseits für uns aber auch vielleicht bedrückend, weil wir wissen, nicht, gestürzt auf diese Erde. Nur, was dort in der himmlischen Welt geschieht, ist, Satan verliert den Zutritt zu Gott, um uns zu verklagen. Und da bahnt sich etwas an vor unseren Augen, was wir auch nicht sehen, aber was uns berichtet wird im Neuen Testament hier in der Offenbarung. Aber hier steht so am Ende des gelesenen Textes in Vers 12, Satan weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und deshalb macht er jetzt schon zum Gutteil auch mobil in unserer Zeit. Und wir müssen uns gar nicht wundern darüber, dass, und so berichten es viele Mitarbeiter immer wieder, dass es immer schwieriger wird, auch mit dem Evangelium zu verkündigen. Der Gegendruck wird immer größer. Zumindest, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, jedenfalls hört man das überall, immer wieder. Der Gegendruck wird immer größer. Wie sollen wir da noch durchkommen? Und deshalb so diese Aussage, es ist alles so dunkel, so aussichtslos, oder man hat so wenig Perspektive und frohen Mut, so Ärmel hoch und jetzt geht's ran, sondern eher so die Resignation, die Land auf, Land ab unter den Christen grassiert. Wie so eine Grippewelle. Und deshalb die Frage, wie kommen wir denn da durch? Aber lesen wir erstmal Psalm 42. Und das ist so oft dann unsere Haltung oder Situation, so unsere Not, wie ein Hirsch oder wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott. nach dem lebendigen Gott. Da wird viel von Gott geredet und von Gott und der Welt und ein großer Mischmasch da der schönen, vielen, tollen Weltreligionen, nicht? So alle Weltreligionen in einen großen Topf und der große Mixer, kennen Sie ja, nicht? Was unten rauskommt, ist dann New Age-Bewegung, Esoterik und alles kommt ja da wunderschön rein, passt alles. Aber meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Das wird ganz anders als ein bisschen Religiosität. Man meint gerade, der Psalmist hier die Kinderchora, ja, die hätten das schon geschrieben in unserer Zeit, nicht vor, weiß ich, 2.500 Jahren oder so. So, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn dein Gott? Ach, ihr glaubt an den Gott? Ah, ist ja wunderbar. Aber wo ist denn dein Gott bei deinen Problemen? Hast du denn deinen Gott schon mal erlebt in deiner Not? Kennen wir nicht diese Herausforderungen, diese gemeinen Formulierungen, die uns dann wirklich manchmal so an den Rand unserer Probleme treiben? Wenn ich denn des Inne werde, so schütte ich mein Herz aus bei mir selbst. Das heißt, der fängt an, so mit sich selber zu reden, bei Tag und bei Nacht, nicht? Das kreist dann alles nur noch so in ihm. Denn ich wollte gerne hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken unter dem Haufen derer, die da feiern, nicht? So also hinauf nach Jerusalem, Menschen, also im Alten Testament, die also so ihren Pilgerweg nehmen nach Jerusalem. Einmal muss man doch nach Jerusalem gegangen sein, so mit Freude, mit Dankbarkeit, mit Gotteslob. Einfach Gott erleben da im Tempel, einfach mal so bei den Gottesdiensten dabei sein, so richtig frisch und wirklich erfreut dann nach Hause gehen können und dann so richtig neu mit Gott rechnen können im Alter. Das wäre doch schön, ne? Geschieht das eigentlich bei uns auch noch so, diese Gottesbegegnung, oder ist man mehr in der Resignation wie dieser Psalmist? Und dann betet er, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht, oder dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist, kann man auch so übersetzen. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermonium auf dem kleinen Berg. Deine Fluten rauschen daher, dass hier eine Tiefe und da eine Tiefe brausen. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Das heißt, er fühlt sich so wie wirklich von den Problemen überspült. Der Herr hat des Tages verheißen seine Güte. Und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mein vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist als ein Mord in meinen Gebeinen, dass mich meine Feinde schmähen, wenn sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Ich weiß nicht, ob wir diese Situationen nicht ganz ähnlich in unserem Alltag so erleben. Die Anfechtungen, nicht? Die muss vielleicht gar keiner so laut sagen, aber der Feind so über die, ich sag mal so, diese Versucherstimme, ne? Wo ist denn dein Gott? Ich denke, du bist Christ. Ich denke, du glaubst an Jesus. Na, wo ist denn seine Macht? Wir haben dann so die Gottlosigkeit erlebt in unserer eigenen Familie dann oder in der eigenen Familie oder in der Arbeit da so mit den Kollegen und Kolleginnen oder vielleicht in der Nachbarschaft, wo nur Gehetze und Gestänker und negatives Reden und ja, so. Dann kommt das so hoch. Wo ist denn dein Gott? Haben wir denn wirklich eine Chance, in dieser Welt, auch da, wo wir so angefochten sind, wirklich durchzukommen? Wie sieht das denn so ganz praktisch aus, wenn der Feind dann so herantritt und wenn er uns unsicher macht und wie jetzt mal jemand fragte, so in einem Gespräch, haben Sie denn Gott schon mal so richtig erlebt? Wir waren jetzt am Dienstag und das war der erste Abend in Koblenz. Es gibt da jetzt so zwei Gruppen. Die eine Gruppe, wo man dann schon mal gebeten hatte zu kommen, Eltern krebskranker Kinder. Ich hatte das ja schon mal so erzählt hier durch diese Knochenmarkspendeaktion damals, also im letzten Jahr im Februar. Und jetzt ist es endlich soweit, nicht? Eltern krebskranker Kinder. Können Sie sich vorstellen, was die für Fragen stellen? Haben Sie Gott schon mal konkret erlebt? Sind diese Fragen. Warum lässt Gott denn das zu? Und dann hatten wir am Dienstag, und das ist jetzt dann praktisch die nächste Gruppe, die sich ja daraus ergeben musste, zwangsläufig. Und diese Gruppe heißt jetzt Verwaister Eltern, also Initiative Verwaister Eltern. Nicht für Waisenkinder, sondern für weise Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Und da saßen wir dann zusammen, das erste Mal. Und dann kamen Eltern, einfach in der Zeitung bekannt gegeben, die Eltern kamen. Und dann sitzt da so eine Mutter und erzählt, ihre Tochter, 9 Jahre. Jetzt hat man 1,5 Jahre gekämpft. Das Kind hat Leukämie. Und dann ist sie transplantiert worden. Das, was meine Inge ja auch hinter sich hat. Und dann haben die Eltern, nicht, in wie viel Not sind sie hineingekommen? Nicht? Sie war selbstständig, er war selbstständig. Beide haben ihre Arbeit aufgeben müssen. Finanzielle Not bis zum geht nicht mehr. 3 weitere Kinder, alle in der Schule abgestürzt durch die 1,5 Jahre Not mit dem einen Kind, mit der einen Tochter. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und die Eltern sagen, wir erreichen unsere Kinder fast nicht mehr. Kann man sich gar nicht vorstellen, nicht? In welche Not diese Leute geraten. Finanziell, familiär, Erziehungsprobleme, Schulprobleme, noch und noch, alles bricht über ihnen zusammen. Und dann nach 1,5 Jahren Kampf, und sie hatte die Transplantation eigentlich recht gut überstanden, bekommt sie, und es ist nun mal so, dann eben Blutpräparate und ein Blutpräparat, eine Serie, war verseucht durch Hepatitis C. Alles gut überstanden. Und dann stirbt ihnen in ein paar Tagen ihre Tochter unter den Händen weg. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Mutter da gesessen hat und laut geweint hat? Aber wo ist dann dieser Gott? Oder wie eine andere, auch Leukämiekranke, 33 Jahre alt, die dann so formulierte, wo ist denn der Gott? Genauso sagte sie, kam aus Luxemburg. Wo ist denn der Gott? Dann steht man davor. Und dann den Menschen begegnen, sie erreichen. Und wenn sie das so tagtäglich haben, jetzt gestern dann auch wieder, dann kam ein Ehepaar, nicht? Gläubige Leute, und wo man eigentlich alles erwartet hätte, nur das nicht. Und dann Probleme bis zum Anschlag. Er lag jetzt im Krankenhaus, hat sich da eine Freundin angelacht. Die Nachtschwester. Riesennot und Probleme. Die Frau, jeden Tag kommt die zu uns, heult sich die Augen aus dem Kopf. Riesennot. Wo ist denn dein Gott? Kennen Sie das? Und so könnte ich fortfahren mit Erlebnissen nur der letzten Wochen allein. Was spielt sich da alles ab? Welche Not ist in unserer Umgebung? Und dann steht man da, nicht? Wo ist unser Gott? Was betrübst du dich, meine Seele? Vers 12, ich lese es bewusst nochmal. Und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Der Psalmist, der hat etwas gelernt. Er hat gelernt, wegzuschauen von den Problemen, hinzuschauen auf den Herrn. Ich werde ihm noch danken. Das heißt, Herr, du bringst mich dennoch durch. Es kommt der Tag, wo die Lösung für meine Augen sichtbar wird. Auch wenn ich im Moment da überhaupt noch nicht durchschaue. Ich denke, wir sollten einen Gedanken aus diesem Text, der ja hier zweimal vorkommt, in Vers 6 und Vers 12, ganz bewusst zur Kenntnis nehmen. Harre auf Gott. Was heißt das aber jetzt? Ausharren. Der Begriff, der hier im Hebräischen steht, ist ein Wort, was wir kennen. Das hatten wir schon mal in der Jahreslosung aus Jesaja 41, hatten wir dasselbe, nicht? Dieses, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Aber was bedeutet dieses Harren? Ist so, naja, ich will ja ein bisschen vertrauen. Harren ist was? Dieser Begriff stammt einfach aus einer ganz bestimmten Berufsgruppe. Und zwar ein Förster, ein Jäger, der Tage oder Wochen lang immer wieder morgens in aller, wie man so schön sagt, in aller Herrgottsfrüh, nicht? Der also früh morgens aufsteht, wenn alle anderen möglichst noch schlafen, wenn es dunkel ist. Und dann geht er auf seinen Hochsitz und beobachtet das Wild. Er will, weiß ich, da so ein Zwölfender, den will er schießen. Er weiß aber nie genau so, wie und wo der sich so aufhält und wo ihn erreichen, wann er ihn erwischen kann. Und dann geht er auf den Hochsitz, wie gesagt, Wochen auf dem Voraus. Und dann hat er genau seinen Weg, das ist immer derselbe Weg, den das Tier geht. Wo es schläft, wo es äßt und so weiter. Und dann ist er den einen Morgen, nicht, wenn er sich das ausgemacht hat, so heute Morgen ist er reif. Ja? Und dann sitzt er oben auf seinem Hochsitz mit seinem Gewehr, mit seiner Flinte und seinem Zielfernrohr. Und dann sitzt er da ganz ruhig, vielleicht über Stunden und wartet. Und dann ist der Augenblick endlich gekommen und er kann abdrücken. Das heißt harren. Das heißt langer Vorlauf, immer und immer wieder, bis dann endlich der Zeitpunkt da ist und dann, ja, so. Das heißt ausharren. Dieses, wie der Psalmist das hier tut, einfach auf den Herrn zu schauen. Ich bin mir ganz sicher, ich kann mich auf dein Wort verlassen. Und von daher ist eigentlich Anfechtung, jetzt komme ich so auf den Punkt, ist Anfechtung eigentlich das Entscheidende für unser geistliches Leben, dass wir das Ausharren lernen. Würden Sie das sonst lernen? Ich nicht. Man lernt also nur, sich auf Gott einzulassen, zu verlassen und damit auch auszuharren durch Anfechtungen. Von daher muss man nochmal sagen, Anfechtung ist also positiv. Auch wenn wir sie oft so sehr negativ für uns selbst subjektiv empfinden. Aber Anfechtung ist wichtig. Anfechtung ist genau das, was wir benötigen, damit wir das Ausharren überhaupt lernen können. Und deshalb steht im Hebräerbrief, und da schwenke ich jetzt gleich um, im Hebräerbrief etwas davon, dass wir das lernen sollen. Nämlich, was sollen wir lernen? Auf Jesus zu schauen. Aber das jetzt in einem doppelten Sinn. Auf der einen Seite zu schauen auf ihn, weil wir wissen, von daher kommt uns Hilfe. Woher kommt uns Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Prima. Und andererseits wird uns das aber deutlich gemacht durch den Apostel, dass er sagt, Mensch, schaut nicht nur auf den Herrn, der der Herr und der Sieger ist, so wie wir es gesagt hatten von Anfang, Offenbarung 12, der also Sieger ist auch über die Macht Satans und der dann nicht mehr gefunden wird im Himmel, der also gestürzt wird, der nichts mehr zu melden hat. Ja, auf diesen Sieger sollen wir schauen, klar. Aber jetzt haben wir noch einen zweiten Gesichtspunkt, Hebräer 12, 2. Hier steht Wegsehen auf Jesus, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wegsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jetzt sind wir also beim zweiten Teil. Wegsehen auf Jesus. Aber inwiefern sollen wir jetzt auf Jesus schauen? Insofern, dass wir da entdecken, wie der Jesus als Mensch in dieser Welt durch diese schwierigen Situationen hindurchgekommen ist. Nur noch einmal, dass wir das nochmal sagen, Anfechtung ist also Hilfe, damit wir etwas lernen. Wir haben ja oft genug gesagt, nicht? Anfechtung ist Trainingsprogramm Gottes. Diejenigen, die mich ein bisschen kennen schon mehr, die wissen das ja, nicht? Anfechtung ist also wichtig heute, damit ich morgen überwinden kann. heute vorbereitet sein, damit ich morgen überhaupt über die Hürde kommen kann. Anfechtung ist also von Gott vorgesehen, damit wir überhaupt das Ziel erreichen können, so haben wir gesagt. Oder Anfechtung ist entscheidend wichtig, damit unser Leben nach 1. Petrus 1 wirklich Frucht sein kann zur Ehre Gottes. Frucht wird nicht von alleine, sondern Frucht geschieht durch Anfechtungen. Und jetzt sage ich das nochmal vom Thema her, wie wir es uns sagen wollten. Es ist alles so dunkel. Ist das alles nur so negativ? Oder soll uns dieses, es ist alles so dunkel, ein Stück Hilfe werden, damit wir ins Licht schauen? Auf der anderen Seite ein Stück Hilfe werden, damit wir lernen, heute für morgen. Damit wir heute lernen. Wie ist der Jesus denn da durchgekommen? Und deshalb lese ich aus Hebräer 12 einmal die ersten drei Verse. Da steht darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesus, oder wegsehen, richtiger übersetzt, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und jetzt gut aufpassen. Welcher, da er wohl hätte können Freude haben, erduldete er das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat, auf dass ihr nicht matt werdet und nicht in eurem Mut ablasset. Der Apostel sagt, Mensch, schaut euch doch den Herrn Jesus mal ganz genau an. Was passiert denn da eigentlich? War der Herr Jesus angefochten? Ja? Wie ist er denn mit diesen Anfechtungen fertig geworden? Wie ist er denn durchgekommen? Oh ja, ich weiß, dass der Feind alles dran setzt, den Herrn Jesus zu vernichten. Das haben wir ja so mitbekommen, so in der ganzen Passionsgeschichte. Von Anfang an, nein, nicht erst in der Passionsgeschichte, sondern viel früher, als er geboren wurde, in diese Welt hineinkam, Bethlehem. Da hat er den Herodes schon benutzt, um ihn an ihm ans Leder zu wollen, nicht, oder? Kindermord. Und dann durch seine ganze Lebensgeschichte entdecken wir bis am Kreuz, wie der Feind immer und immer wieder versucht hat, ihn zu vernichten. Und wenn man das jetzt so anschaut, warum tut er das wohl? Warum wohl? Er ist gekommen, wozu? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Ja, denken wir denn, das hat er einfach so hingenommen, gesagt, naja, kann man halt nichts da ändern. Nein, nein, sondern es ist zum Gegenangriff angetreten, ist doch ganz klar. Warum? Wir haben oft genug dieses Bild hier so gebraucht, dass diese Welt praktisch Konzentrationslager Satan ist, völlig dunkel, völlige Finsternis. Und jetzt kommt der Jesus in diese Welt, er wird also zum Licht dieser Welt, endlich Orientierung, endlich der Weg raus aus dieser Dunkelheit, endlich ist es zu finden, wieder zurückzukehren zu Gott. Und macht Satan das einfach so locker mit? Nein. Und deshalb müssen wir für uns selber auch damit rechnen, dass da, wo wir bewusst mit dem Herrn Jesus leben, wo wir Licht werden, nicht der Herr Jesus sagt ja nicht nur, ich bin das Licht der Welt, sondern er sagt, was sollen wir sein? Licht und Salz. Ach, glaubt ihr denn wirklich, dass Satan da so begeistert von ist, wenn wir den Fäulnisprozess in dieser Welt aufhalten sollen, nicht, als Salz und als Licht, also Wegweiser sind zu dem entscheidenden Licht, zu Christus selber? Nein, was wird er machen? Er wird alles dran setzen, uns unter Druck zu setzen. Also, es ist alles so dunkel. Er wird versuchen, seine Dunkelheit über uns wirklich so überzustülpen oder auszubreiten. Damit alles so dunkel ist und alles möglichst dunkel bleibt. Das gehört dazu. Das ist völlig normal. Das gehört dazu. Und deshalb sollen wir für uns selber jetzt etwas lernen. Nämlich lernen, wie ist der Jesus damit fertig geworden. Wie gesagt, der Psalmist sagt, ich werde ihm noch danken. Ich weiß, Gott bringt mich dadurch, obwohl im Moment alles ja einfach nichts zu sehen ist. Ich bin eigentlich restlos am Ende. Ich kann nur vertrauen darauf, was er mir zusagt in seinem Wort. Und ich halte mich fest an seinem Wort, das heißt ausharren. Und jetzt auf der anderen Seite entdecken wir ganz praktisch, wie das Ausharren bei dem Herrn Jesus ebenso gelebt wurde in dieser Dunkelheit. Und da haben wir zunächst auf der einen Seite dieses Erleben Gethsemane. Wie kam er da durch? Da sehen wir die Jünger beim Abendmahl. Im Lukas-Evangelium wird uns da so schön berichtet. Da sitzen die Jünger da, haben gerade miterlebt, der Judas raus. Jesus ist wirklich, ich würde sagen, völlig fertig eigentlich. Er muss diesen Mann, um den er 3,5 Jahre gerungen hat, den muss er laufen lassen, der Macht Satans zurückgeben. Furchtbar. Ich glaube, die schlimmste Stunde seines Lebens überhaupt, einen Menschen laufen lassen zu müssen. Steht auch Johannes 13. Ganz furchtbar. So, und dann geht's weiter. Die Jünger sitzen jetzt zusammen mit dem Herrn Jesus. Und der Herr Jesus muss miterleben, wie die Jünger sich untereinander an die Köpfe kriegen. Haben eben Abendmahl gefeiert. Jetzt geht es ihnen um das Problem, wer wird der Größte sein unter uns? Na, kann man kaum kapieren. Ist denn sowas möglich? Not untereinander, unter Christen? Eben Abendmahl gefeiert. 2 Minuten später kriegen sie an die Köpfe. Ist doch nicht zu fassen. Aber sind das nicht so die Hauptprobleme, wo der Feind versucht, so seinen Dunstschleier oder seinen Nebel der Dunkelheit auch über die Christen zu stülpen? Das sind doch die Hauptnöte untereinander. Und dann geht's weiter. Da sagt der Jesus, so weit konnte er drüber stehen. Das ist für mich immer wieder neu ein Wunder. Nämlich dann sagt er seinen Jüngern auf der einen Seite, ich bin euch so dankbar, dass ihr mir beigestanden seid in meiner Anfechtung. Diese Kameraden, ja, sagt der Jesus, bin euch so dankbar, dass ihr mir beigestanden seid in meiner Anfechtung. Der Jesus sieht seine Jünger, diese, Entschuldigung, aber wirklich unbrauchbaren Kameraden da, die sieht er ganz positiv. Können wir das auch? Da kann man was dran lernen. Wir als Christen, es gibt glaube ich keine Gruppe in der Welt, die sich so behaken, die Christen untereinander. Es ist nicht zu fassen, aber es ist leider so. Statt sich positiv zu helfen, einer dem anderen, dass wir Gott zur Ehre leben können, sehen wir immer nur das Negative und dann immer nur reinschlagen, nicht? Immer drauf. Und das so untereinander als Christen. Und dann geht's weiter. Der Jesus, er wusste das ja. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr lasst mich alle allein. Alle. Ausnahmslos. Wie wurde er denn damit fertig? Dadurch, dass er das wusste, für sich selbst, aber mein Vater ist bei mir. Also wie kam er zu dieser Aussage? Wie konnte er das denn wissen für sich selber? Ganz einfach dadurch, dass er von vornherein, Johannes 12, Johannes 16, immer wieder hat er ganz bewusst sein Leben Gott anvertraut. Ich will, Vater, dass dein Wille geschieht in jedem Bereich meines Lebens. Genau das ist der Schlüssel. Wenn ich so an David denke, lesen wir jetzt gerade so in der Bibellese, da ist mir aufgefallen, wie der David sich so ganz bewusst in Gottes Hand gibt. Auch als er den dicksten Bock seines Lebens geschossen hat, gibt er sich in Gottes Hand. Und das war wahrscheinlich auch das Geheimnis, warum Gott ihn dann immer noch so ja, als Vorbild gebraucht hat. Als Vorbild für die ganzen Könige in die Zukunft des Volkes Israel hinein. Ja? Er sagt immer, ja, nach dem Herzen Gottes, ganz wie sein Vater David, positiv. Sie taten, was dem Herrn wohlgefiel. Oder die andere Seite? sie taten, was dem Herrn missfiel. So die verschiedenen Könige, nicht? Nordreich und Südreich, also Israel und Juda. Ja, schlimm. Aber seine Haltung war richtig. Seine Haltung war in Ordnung. Wie gesagt, obwohl er da so einen dicken Hammer sich geleistet hat. Riesenprobleme. Aber jetzt weiter. Der Jesus, wie kam er durch? Also durch seine Grundhaltung, Hebräer 5,7 haben wir oft darüber gesprochen, es geht mir mehr um deine Verherrlichung als um mein Eigenwohlergehen. Wie ist das bei Christen? Vater, es geht mir mehr um deine Verherrlichung als um mein Eigenwohlergehen. Ich glaube, wenn es uns darum ginge, Gott zur Ehre zu leben, würden wir uns untereinander nicht so viel behaken. Oder? Und ich bin davon überzeugt, wenn wir die Wege, die Gott uns führt, ganz neu auch aus Gottes Hand nehmen würden, dann hätten wir auch nicht so viel Probleme mit den Führungen Gottes in unserem Leben. Ich habe das in der letzten Freizeit mal so gesagt, aber ist das nicht so unser Problem, dass wir dann manchmal eigentlich schon genau wissen, das ist Weg und Wille Gottes in unserem Leben. Gott führt diesen Weg so. Ganz besonders, wenn wir so schwierige Menschen im Leben haben. Aber dann kommt man dahin und dann sagt man sich so selbst vor Gott, aber ich möchte mich jetzt aber auch mal ärgern. Ich will nicht das tun, was die Bibel jetzt sagt. Ich will mich mal richtig ärgern können über den anderen. Oder? Wir haben schon so manche Macke, ganz sicher. Aber wie gesagt, wie kam der Jesus durch? Wie wohl er hätte Freude haben können, erduldete er das Kreuz, achtete der Schande nicht. Auch da, wo man verspottet wird oder wo Menschen Unrechtes verleumdend über uns erzählen, wie gehen wir damit um? Aber dann hat er sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Deshalb also der Hinweis, gedenket an den, der solches Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat. Da stehen sie unterm Kreuz. Wo ist nun dein Gott? Kann man sich das überhaupt ausmalen, was das bedeutet hat, als der Jesus dort am Kreuz hing? In dieser ganzen unheimlichen Not, sicher, er wusste, sein Vater war bei ihm. Dennoch ausgestoßen aus dem Volk Israel, hängend zwischen Himmel und Erde. Aber auch von Gott verstoßen. Trotzdem, mein Vater ist bei mir. Aber dann stehen diese Menschen da unterm Kreuz und spotten. Ja, wir werden dir schon glauben. Aber dann spring mal runter vom Kreuz. Welch eine gemeine Herausforderung. Und was da unterm Strich bleibt, das haben sich diese lieben Leute unterm Kreuz überhaupt nicht ausgemalt. Wäre der Jesus vom Kreuz gesprungen, dann hätten sie ja alle dran gemusst. Wie gut, dass der Jesus diese Herausforderung vom Feind, eigentlich die letzte Herausforderung, dass er die überstanden hat. Das heißt, in seiner schwächsten Stunde hat er immer noch Satan überwunden. Mit den gemeinsten Versuchungen ist er an ihn herangetreten. Obwohl er körperlich am Ende war, tiefer konnte er gar nicht körperlich runterkommen, hat er dennoch Satan überwunden. Das ist mir so wichtig geworden. Und ich denke, von daher können wir auch fröhlich in diese Zeit hineingehen, auch wenn wir vor Augen sehen, es ist alles so dunkel. Ist das nicht großartig? Der Jesus hat nochmal in seiner schwächsten Stunde Satan in seinem größten Angriff überwinden können. Ob das nicht für uns auch ausreicht? Und wenn ich so denke, dann, wie der Jesus das fertiggebracht hat, dann durch diese Not und durch diese Tiefen hindurchzugehen, dann können wir eigentlich doch nur getrost sagen, wenn er uns zugesagt hat, bei uns zu sein, alle Tage, bis an der Weltende, dann wollen wir doch lernen, auch hier auszuharren. Wirklich uns darauf zu verlassen. Sein Wort sagt, ganz egal, was sich um uns herum abspielt, Das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt mit einem Mal dann betriebsblind oder weltfremd werden. Die Realitäten sind grausam, tatsächlich. Und trotzdem wollen wir uns auf das verlassen, er ist durchgekommen. Er hat das Ziel erreicht. Er hat den Feind überwunden. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und deshalb nochmal der Hinweis auf diese Stelle aus Offenbarung 12. Genau das geschieht in der himmlischen Welt. Und Satan weiß, dass er wenig Zeit hat. Halten wir das mal so vor Augen. Und dann, wie gesagt, in seiner schwächsten Stunde am Kreuz hat er den größten, mächtigsten Angriff Satans immer noch abwehren können. In Gethsemane auch kam ein Engel und stärkte ihn. So hat Gott ihn durchgebracht, immer wieder neu. Ob wir nicht dann auch durchkommen dürfen? Auch wenn es noch so dunkel um uns herum aussehen mag und man keinen Ausweg mehr sieht, dieser große Kampf im Himmel ist bereits entschieden. Er ist entschieden in der himmlischen Welt. Er ist bereits gelaufen. 100%. Und deshalb können wir uns für uns selber an der Stelle auch darauf verlassen. Und jetzt ganz schnell noch zu einer dritten Stelle. Und zwar im Jakobusbrief. Einige, die mit in den Freizeiten waren, zum Beispiel letztes Jahr, die haben diese Stelle auch mal mitbekommen, so nebenbei. Und zwar steht da: Meine lieben Brüder, Schwestern inbegriffen, klar, achtet es für lauter Freude. Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallen, kann doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, der Jakobus hat sie verschrieben. Oder hat er keine Ahnung gehabt? Was war das für ein seltsamer Mann, dieser Jakobus, dass er sowas schreiben konnte? Achtet es für lauter Freude. Ja, nein, aber Anfechtung kann doch nicht Freude sein. Wie ist das denn? Dieser Jakobus ist der Bruder des Herrn Jesus gewesen. Und dieser Mann, er ist den Märtyrertod gestorben. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet? Aber ich muss dann dazu lesen, Vers 3 und folgende: Wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Es geht also durch die Anfechtung hindurch, damit Bewährung dabei rauskommt. Damit wir also lernen dabei, damit unser Glaube dann wirklich Fundament unter die Füße bekommt. Dann geht es weiter, Vers 4. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ohne Tadel und kein Mangel an euch sei. Wie war das nochmal? Wollen wir vollkommen? Wollen wir ans Ziel kommen? Wollen wir ohne Tadel und ohne Mangel sein? Geistlich reich werden? Und jetzt geht es nicht nur um irgendwelche Mängel, so Macken, die wir hätten. Nein, nein, sondern wollen wir wirklich Freude, die Fülle? Wollen wir in Christus Fülle haben? Tja, ihr Lieben, ohne Anfechtung nicht drin. Das gehört dazu. Ich weiß, das klingt alles so seltsam. Das ist einfach so fremd. Das lieben wir überhaupt nicht. Und trotzdem, es gehört dazu. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung fallet. Das heißt also, hier über diesen Weg kommen wir wirklich sicher zum Ziel. Nur über diesen Weg werden wir geistlich gestaltet. Nur über diesen Weg werden wir gestaltet in das Bild Jesu. Nur über diesen Weg werden wir Frucht bringen können in die Umgebung hinein. Nur über diesen Weg leben wir zur Ehre Gottes. Nur über diesen Weg oder in diesem Weg erleben wir die Macht und Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Aber Herr, es ist doch alles nur so dunkel. Doch, es wird aber Licht, ganz sicher. Wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, das heißt, dass wir da überhaupt keinen Durchblick mehr haben, der bitte Gott. Wunderbar, wie das hier so steht. Der er gern gibt, jedermann und allen mit Güte begegnet, so wird ihm gegeben werden. lasst uns doch neu beten, einfach mal darum, dass Gott uns Durchblick gibt, warum er diesen Weg führt. Warum es manchmal so dunkel ist in unserer Zeit, in unserer Umgebung, manchmal vielleicht so im eigenen geistlichen Leben. Was hat der Feind nicht alles aufgeboten oder was bietet er nicht alles auf? Vielleicht sogar in der eigenen Familie, in der eigenen Ehe, da durcheinander zu bringen. Wie greift er oft gemein an? Aber bitte denken wir daran, Gottes Ziel ist, dass wir Tempel sind. Dass unsere Ehe Tempel ist. Dass unsere Familie Tempel ist, damit unsere Gemeinde Tempel sein kann. Ich sage bewusst das an der Stelle nochmal. Warum? Weil der Feind genau immer den Tempel angreift. Das ist ja viele Jahre zurück, haben wir mal drüber gesprochen. Satans erklärtes Ziel ist immer den Tempel angreifen. Deinen eigenen Leib, deine Ehe, deine Familie, die Gemeinde. Denken wir daran. Wenn er das fertig bringt, und das möchte er ja gerne, dann hätte er den entscheidenden Schachzug vollbracht, der uns lahmlegt. Alles andere ist eigentlich kein Problem. Gott bringt uns durch. Nur wir wollen und wir müssen wollen an der Stelle uns wirklich auf sein Wort, auf ihn verlassen. Deshalb, das Schlimmste sind eigentlich die Ängste und Anfechtungen, die man meint, nicht aussprechen zu können. Manchmal ist es eine große Hilfe, wenn man einfach mal mit den Dingen heraustritt, wenn man einfach mal sagt, wo einem dann der Schuh drückt, oder wo man vielleicht manchmal denkt, das versteht ja keiner. Aber doch, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Bitte doch darum, Herr, ich verstehe mich selber nicht mehr. Meine Gefühle nicht, meine rauf und runter innerlich, kennen Sie ja, so gemütshoch, gemütstief. Dieses Auf und Ab, vielleicht dann gerade so in der Zeit, wo so die Wechseljahre sind, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht so, nicht, dann schwankt ja auch alles. Aber das ist ja nicht nur bei Frauen so, das gibt es bei Männern auch, angefochten sein, auch vielleicht durch diese körperlichen Umbrüche, die dann ja auch manchmal da sind, oder Schmerzen, oder weiß ich was, alles so da sein kann. Aber wenn wir das alles so sehen, nochmal zurück zu Johannes 16, dann sehen wir, wie der Jesus seinen Jüngern sagt, mein Vater ist bei mir. Und ich frage jetzt nochmal, ist auch aus einer alten Bibelarbeit der Gedanke, Johannes 16, 33, was steht da? In der Welt habt ihr Angst, das heißt, seid ihr unter Druck, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jetzt wieder zurück. Zu diesem Gedanken schauen wir uns den Herrn Jesus an. Wie ist er durchgekommen? Mein Vater ist bei mir. Okay, wieso konnte er sagen, mein Vater ist bei mir? Weil er sich bewusst in den Willen Gottes hineinbegeben hatte. Ja, Vater, ich will, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Stimmt die Grundhaltung bei uns auch noch so? Dann dürfen wir sicher sein. Er bringt uns durch, hundertprozentig. So, und dann geht es jetzt weiter. Der Jesus sagt dann, in der Welt habt ihr Angst, seid ihr unter Druck. Es ist immer so dunkel, Herr. Ja, ihr seid unter Druck, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Frage von der damaligen Bibelarbeit, das ist 10 Jahre her oder 8, ich weiß es nicht. Wieso konnte der Herr Jesus sagen, ich habe die Welt überwunden? Er ist noch vor Gethsemane und vor Golgatha. Und er sagt schon, ich habe die Welt überwunden. Wieso konnte er das sagen? Haben Sie mal drüber nachgedacht? Er steht vor Gethsemane und vor Golgatha und er sagt, ich habe überwunden. Ist doch kaum zu glauben. Hat er das wirklich schon? Eigentlich nicht. Und eigentlich doch. Beides ist wahr. Er steht noch davor, er muss noch dadurch. Aber er kommt sicher durch. Warum? Weil er sich bewusst in den Willen seines Vaters hineinbegeben hatte. Vater, Johannes 12, verherrliche deinen Namen. Ich will also, dass dein Wille geschieht, egal was passiert. Aber Vater, übernimm du, ich will, dass dein Wille geschieht. Wenn diese Haltung da ist, bringt Gott uns 100% durch. Können wir ganz sicher sein. Und darum nochmal ganz schnell der Blick zurück zu Hebräer 12. Und damit sind wir dann auch beim Schluss. Wir tragen eigentlich nur, da muss ich von unserer Verantwortung sprechen, an einer Stelle Verantwortung. Und diese Verantwortung, wo der Feind uns festfahren will, ist hier in Vers 1. Darum, weil ihr eine solche Wolke von Zeugen um euch habt, nicht? Was soll man denn deshalb tun? Also, weil schon endlich ja am Ziel sind, wir wollen doch ans Ziel, nicht? Was sollen wir tun? Lasset uns ablegen alles, was uns beschwert. Was beschwert uns? Ich habe ja mal dieses Beispiel hier so gebraucht, wenn jemand 100-Meter-Läufer ist, so, weiß ich, Olympiade oder Weltmeisterschaft, und dann geht er in die Startklötze, nicht? Auf die Plätze, fertig, und dann los! Wie ist er gekleidet? Was trägt er? Was hat er an? Bitte? Ganz leichte Sachen. Stell dich mal vor, da ist so einer mit Sturmgepäck und Karabiner, heute G3 und Springerstiefel und so. Die anderen, die sind schon beim Ziel da hinten, da kommt er gerade so aus den Startklötzen gestolpert. Alles, was euch beschwert, wissen Sie, was beschwert? Alles das, was gar nicht sein muss. Was uns unnötig hindert. Sind manchmal Lieblingssünden. Stopp, es geht mir gar nicht darum, dass da Sünde ist, sondern es geht darum, dass es zur Sünde wird. Zum Beispiel, ich nenne nur mal einen Begriff, Beschäftigungstherapie Satans. Er kann uns auch beschäftigen. Auch viel Arbeit, noch und nöcher. Nicht? Kriegen gar keine Zeit mehr für die Stille. Nee, zum Beten auch nicht, klar. Das ist das Erste, was wegrationalisiert werden muss. Nicht? Man hat ja viel Arbeit. Und so geht das dann so eins zum anderen. Also ablegen, was uns beschwert. Was also unnötig hindert. Was man mit uns mitschleppen, wo man sagen müsste, Mensenskinder, nächste Mülleimer, weg damit. Nächste. Hier steht, alles ablegen, was uns umstrickt, nämlich die Sünde. Die Sünde ablegen. Da, wo wir ganz genau wissen, Menschenskinder nochmal, da sind ja Bereiche in deinem Leben, die sind einfach vor Gott nicht geklärt, die sind einfach nicht in Ordnung gekommen. Ablegen, das heißt, dem Herrn Jesus bekennen als Schuld, ihn bitten um Vergebung, notfalls lossagen im Namen Jesu. Weiß ich, das fette, den Sieg Jesu für mich in Anspruch nehmen, also Ostern, der ich einfach nicht mehr muss, und so im Namen Jesu ganz neu auch zu seiner Ehre leben. Sünde, die euch ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Lasst uns laufen mit Geduld. Da heißt also ganz neu, ja, Vater, buchstabieren lernen. Genau das, was der Jesus getan hat. Vater, ich will, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Koste es, was es wolle. Aber Vater, übernimm du ab jetzt. Wenn das stimmt, wenn das vorhanden ist, dann können wir auch hier, wie Vers 2 steht, aufsehen oder wegsehen auf Jesus. Und schaut euch ihn dort an, wie er wirklich dort heil über die Runden kommt und wie er wirklich bewahrt zum Ziel kommt. Nur, wie gesagt, wenn er durch diese Zeit hindurchgekommen ist, durch all die Nöte, wie sollten wir nicht viel mehr durchkommen, weil er für uns den Weg bereitet hat und Satan überwunden hat. Und deshalb so zum Schluss aus Römer 8, ich lese da die Verse von 35, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahren oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen übersiegen, steht hier eigentlich nicht überwinden, übersiegen wir weit durch den, der uns geliebet hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich denke, das reicht aus. Darauf kann man sich ganz sicher verlassen. Aber es ist doch wirklich so, dass wir immer wieder neu durch Anfechtungen hindurch müssen. Aber Anfechtung ist positiv. Ja, Vater, wir nehmen es aus deiner Hand. Und wir wollen, dass du sicher zum Ziel kommst. Und wo diese Haltung da ist, dürfen wir uns ganz sicher sein, dass Gott uns immer wieder neu auch in seiner Bewahrung hält. Nun, so könnte man manches erzählen und berichten, wie Gott so durchgebracht hat. Vielleicht noch einen Satz so als Schluss. Wir haben ja viel mit Tamara erlebt inzwischen. Das Schöne ist, sie ist jetzt auf Korsika. Wir haben heute Morgen noch miteinander telefoniert. Und es geht ihr sehr gut. Sie hat fast keine Schmerzen in Korsika. Das Wetter ist stabiler und so. Wunderbar. Inge hatte jetzt auch nach der Freizeit in Wilmersen noch mal eine ordentliche Grippe. Da ging es also uns auch gar nicht so ganz gut. Wir hatten so flau im Magenbereich. Ich kann euch sagen, das war nicht ganz ohne. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Sie ist wieder über die Hürden gekommen. Inzwischen ist ja dann auch noch mal wieder einfach so ein Zahn abgebrochen und lauter solche Dinge, nicht? Oder das wisst ihr noch gar nicht, aber die aus der Freizeit wissen das. Ende Januar, nachdem ich hier war, waren wir beim Zahnarzt und dann hat er eine Röntgenaufnahme gemacht, weil sie so furchtbar Zahnschmerzen hatte und dann raufte der sich die Haare da vor diesem Schaukasten, da wo er das Röntgenbild da eingehängt hatte und er war ganz, ganz schwierig in seinem Verhalten und wusste gar nicht, wie er uns das beibringen sollte. Und jedenfalls, als meine Frau dann fragte, was ist los, wieso, was ist denn da und so, dann sagte er, da ist was in der Kieferhöhle, was da nicht reingehört. Nicht? Immer wieder so neue Situationen. Sind dann einen Tag später in die Kieferchirurgie gefahren in Bonn und dann haben die da eine Großaufnahme gemacht und alles und einen Zahn dann da raus operiert und so. Und dann sagte der Arzt dort, dieser Chirurg, ist gar nichts mehr da. Obwohl er beide Aufnahmen dann nebeneinander hatte. Die erste von gestern und die zweite dann von heute. Ist nichts mehr da. Aber das sind so, ich kann euch sagen, nicht Spannungen bis zum Anschlag, ja. Aber das nicht nur, es gibt so vielerlei Dinge, nur die kann ich jetzt nicht alle so erzählen, aber durch wie viele Nöte man wirklich geht, das weiß ja nur jeder für sich selbst. Aber wie großartig, auch wenn wir den Anschein haben, es ist alles nur dunkel. Ich kann euch nur sagen, es gehört dazu. Aber das Großartige, wenn wir ganz, ganz schwach sind, so schwach können wir gar nicht werden wie der Jesus am Kreuz, dann ist der Jesus immer noch in der Lage, den Feind zu überwinden. Und das steht Offenbarung 12, 100%. Der Feind ist besiegt. Die Macht Jesu, die Macht Gottes hat den Sieg. Und von daher, lasst uns auch wenn es dunkel um uns scheint, einfach mutig weitergehen, ausharren an seinem Wort. Aber bitte, ablegen, was uns beschwert, ablegen Sünde, die uns umstrickt. Ja, Vater, ganz neu buchstabieren, so aus dieser Haltung Jesu leben. Vater, es soll um dich und deine Ehre gehen. Dann dürfen wir auch ganz sicher sein, dass der Herr uns auch durch diese Zeit hindurchbringt. Lasst uns beten miteinander. Unser Vater im Himmel, wir haben so viel Grund, dir zu danken und dich zu loben. Du hast so viele Dinge in unser Leben hineingeschenkt, die uns gar nicht passen, die uns schwer fallen, die uns manchmal große Herausforderungen sind. Und wie oft sind wir so am Ende und wir möchten aufgeben, möchten resignieren, möchten am liebsten weglaufen und irgendwo nicht mehr sehen, nichts mehr hören, ganz alleine irgendwo als Einsiedler. Und auch da wird uns die Anfechtung weiter nachlaufen. Auch da wird Satan dahinter hier sein und uns versuchen, aus den Angeln zu heben. Aber danke dafür, dass du immer größer bist. Ja, ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Dem Dank von ganzem Herzen, Herr, dass du immer wieder durchbringst und dass wir im Anschauen, im Wegschauen auf dich erleben dürfen, Vater im Himmel, wie hast du denn deinen Jesus dort durchgebracht, selbst dort am Kreuz in tiefster, großer Not und Schwäche. bist du immer noch Sieger geblieben. Um wie viel mehr jetzt als der auferstandene Herr zur Rechten des Vaters. Wir beten dich von Herzen an. Wir vertrauen uns dir an. Und wir danken dir. Wir können uns in deiner Hand ganz sicher sein. Wir wollen uns bergen auch jetzt so miteinander bei dir. In dem frohen Wissen, du bist der auferstandene Herr. Und danke dafür, dass Satan dein Wort und deinen Sieg auf ewig akzeptieren muss. Auch in unserem Leben, auch jetzt und heute. Amen.